long.
Malia mit I Feel It Like You auf Radio 3 um 7:09. Vor einem Jahr, am 27. April letztes Jahr, wurde der Musikmanager Joe Cialo zum Berliner Kultursenator ernannt. In dieser Zeit ist so einiges passiert. Nach jahrelanger Unsicherheit zum Beispiel wurde die Zukunft der Uferhallenateliers in Berlin-Wedding für die nächsten 30 Jahre gesichert. Das ist ein Schritt, der vielen Künstlerinnen und Künstlern Planungssicherheit gibt. Für die umstrittene Antidiskriminierungsklausel wiederum kam schnell das aus. Schauen wir doch mal zurück auf die letzten 12 Monate hier auf Radio 3. Herr Cialo, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Fangen wir doch mal positiv an. Worauf sind Sie, wenn Sie zurückblicken, nach einem Jahr Amtszeit besonders stolz?
Na, ich hoffe, es bleibt auch positiv. Es ist so, dass ich mich sehr gefreut habe, dass gleich zu Beginn meiner Amtszeit, als mich der Hilferuf der Uferhallen, also in der Künstler der freien Szene erreichte, dass ihre Liegenschaft möglicherweise so verändert wird, dass sie dort keine Heimat mehr haben könnten nach sehr, sehr langer Zeit, das mich natürlich absolut gepackt hat, aber zugleich auch motiviert hat, die Liegenschaft zu retten. Und das ist uns nach monatelangen harten Verhandlungen tatsächlich gelungen, diese Liegenschaft für die Künstlerinnen und Künstler in Berlin zu sichern und auch mal ein ganz klares Zeichen zu setzen, dass für uns Räume für die Kunst und Kultur, für Künstlerinnen und Künstler ein ganz wichtiges Thema ist.
Schauen wir mal auf das drauf, was weniger gut geklappt hat. Stichwort Bibliotheksgesetz, das verzögert sich. Was ist da los?
Nun gut, es ist schlichtweg so, dass wir vor einem Jahr das Haus übernommen haben und im Grunde genommen immer noch im Zeitplan sind. Wir hatten das Thema kürzlich auch bei uns im Kulturausschuss. Mhm. Wir werden das zum Ende des Jahres hin in den parlamentarischen Prozess reinbringen. Insofern sind wir da noch weiterhin völlig optimistisch. Das hat ja auch was damit zu tun, dass es eine Zielsetzung ist, die wir uns für diese Legislaturperiode vorgenommen haben.
Also Sie meinen, da muss man einfach noch ein bisschen Geduld haben?
Naja, die Kultur, der Kulturausschuss hat natürlich die Prozesse, die wir ihm dargelegt haben, nachvollzogen. Und die neue Marschroute, die wir gemeinsam dann auch abgelegt haben, gutiert. Insofern sehe ich da jetzt kein Problem.
Die Antidiskriminierungsklausel, das ist natürlich auch sehr durch die Medien gegangen. Fördergelder des Landes für Kulturinstitutionen sollten an ein Bekenntnis gegen Antisemitismus gekoppelt werden. Der Widerstand in der Kulturszene, der war extrem groß, der Ihnen da entgegengeschwappt ist. Können Sie das nachvollziehen?
Diese Antidiskriminierungsklausel, die dann medial zur Antisemitismusklausel reduziert wurde, hatte ja die Absicht, Menschen eine Sicherheit zu geben, die sonst benachteiligt werden. Und viele, die sich daran gestoßen haben, dass der ein oder andere Punkt, wie beispielsweise Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, zu Recht ein Problem darstellen, was wir ja auch nicht nur durch ein Gutachten, sondern auch später selber festgestellt haben und zurückgezogen haben, müssen aber auch anerkennen, dass viele hier in Berlin lebende Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober mit dieser Klausel auch ein Stück Sicherheit bekommen haben. Und ich glaube, dass es halt eben trotzdem wichtig ist, sich zu hinterfragen, wie können wir dennoch damit umgehen, dass die in der Kulturszene sehr lange vorherrschende Antisemitismus und auch diese Diskriminierungsstrukturen zurückgesetzt werden können. Wir setzen jetzt auf ein Dialogformat, das heißt, der Prozess ist nicht zu Ende. Und dieser Dialogformat läuft wirklich sehr gut mit allen Institutionen, mit allen Häusern. Wir haben krasse Erkenntnisse, wir haben auch Befragungen in die Häuser hinein initiiert und haben die Rückmeldungen schon bekommen, die für uns sehr aufschlussreich sind. Die werden wir auch entsprechend mit allen teilen. Aber es ist halt eben auch wichtig zu wissen, dass jetzt eine Regelung kommt, senatsübergreifend, mit allen anderen Häusern unter der Führung von der Justizsenatorin und der Senatorin für Arbeit, Soziales, Vielfalt und Antidiskriminierung, sowie meinem Haus und der Innensenatorin. Das Thema ist noch da, weil es da Handlungsbedarf gibt, aber wir haben eine Klausel eingeführt, die so nicht sauber war. Übrigens hat das Schleswig-Holstein eine ähnliche Klausel eingeführt und sie wieder zurückgezogen. Das ist ein Prozess, den wir gehen. Und wenn wir einsehen, dass es nicht richtig ist, was wir machen, dann nehmen wir das auch zurück. Ich jedenfalls habe da kein Problem damit.
Wir haben ja Berliner Kulturinstitutionen nach ihren Erwartungen an die Kulturverwaltung gefragt und von Kulturschaffenden neben Lob natürlich auch Kritik zu hören bekommen. Gabi Bayer zum Beispiel von den ADA-Tanzstudios beklagt eine dramatische Unterfinanzierung des Tanzes in Berlin, auch für NachwuchstänzerInnen. Sie erwartet einen Dialog darüber, wie die Maßnahmen des Runden Tisches Tanz umgesetzt werden. Was erwidern Sie darauf, Giorgialo?
Erstens ist man als Kultursenator immer ein Stück weit auf der Widerspruchsebene. Insofern empfinde ich das als eher hilfreich, wenn ich konstruktive Kritik annehmen kann. Sehen Sie, wir leben in einer Zeit, in der der Haushalt sehr stark unter Druck steht. Nicht nur hier in Berlin, sondern bundesweit. Wir haben ja bewusst dafür gekämpft, einen Rekordhaushalt zu bekommen, um anschließend die Häuser und die Kulturszene in Berlin zu stärken und mussten dann Anfang des Jahres die pauschalen Minderausgaben noch erfüllen, die bei pro anno zunächst einmal bei 60 Millionen Euro angesetzt waren, jetzt bei 20 Millionen Euro. Das heißt, dieser finanzielle Druck, der jetzt offenbar geworden ist in die Kulturszene und in den nächsten Jahren noch viel deutlicher werden wird, der wirkt sich halt auf viele Bereiche aus. Und unser Ziel ist es trotzdem, kreative Wege mit den jeweiligen Sparten zu finden, um eine Resilienz, was übrigens auch ein Teil meiner Regierungsarbeit ist, zu stärken. Und das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Insofern, ja, Gespräche sehr gerne, aber man muss vielleicht auch bei allen Forderungen bedenken, dass wir nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben und wir alles dafür tun, dass wir mit diesen Mitteln eine gute und stabile Kultur in Berlin garantieren können.
Sie sagen es, die Haushaltslage in Berlin, die ist nach wie vor einfach total angespannt. Jedes Ressort soll seinen Etat um 2% kürzen. Es muss also gespart werden. Nun haben wir hier zum Beispiel dieses Großprojekt, die Zukunft der Zentral- und Landesbibliothek. Ja, was bedeutet das für so ein Großprojekt? Wird die ins Gebäude der Galerie Lafayette umziehen können? Das können Sie wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig beantworten. Aber Sie sind unterwegs und suchen nach dem Geld. Das ist, glaube ich, eine 500 Millionen Euro, die dafür gebraucht wird.
Genau, also es kursiert mir mehrere Zahlen bis zu 1 Milliarde, was nicht der Tatsache entspricht. Mhm. Wir sind etwas bei 500 Millionen oder etwas unter 500 Millionen. Genaue Zahlen werden wir noch entsprechend nach außen tragen, wenn der richtige Augenblick gekommen ist. Aber eines ist doch klar, neben Einsparungen müssen wir immer darüber nachdenken, wie können wir denn eigentlich auch sinnvoll investieren. Die ZLB ist nicht im Haushalt veranschlagt. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir da Mittel und Wege finden, um eine für Berlin so wichtige Zentral- und Landesbibliothek zu sichern. Ich sage immer, wir müssen uns über eine Sache im Klaren sein. Eine Renovierung der aktuellen Liegenschaft würde teurer werden. Ein Neubau würde teurer werden. Wenn wir uns eine Liegenschaft nehmen, die es bereits gibt in der Friedrichstraße, die ohnehin zu veröden droht, und sie zur zentralen Landesbibliothek umbauen, dann hätten wir nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern hätten wir auch für die 12 Bezirke und für die Berlinerinnen und Berliner etwas geschaffen, was gerade in diesen Zeiten des Widerspruchs, gerade in diesen Zeiten der Spaltung, ein inklusiver Ort, der niedrigschwellig ist. Und wir müssen uns halt fragen, ob wir glauben, uns das als Gesellschaft leisten zu können. Also nicht für einen Teil einer Gesellschaft oder für eine Szene, sondern für alle Berlinerinnen und Berliner. Ich halte das für einen guten Invest und würde mich freuen, wenn wir diesen Weg finden und wir arbeiten fieberhafter dran, bei uns in der Kulturverwaltung das auch möglich zu machen. Denn wenn das nicht gelingt, dann wird das ein Bürogebäude. Wenn man jetzt schon in der Friedrichstraße ist, muss man sich die Frage beantworten, will man das?
Das heißt, da bleiben Sie also tatkräftig dran. Ja. Kommen wir auf die alte Münze zu sprechen. Die Landesmittel sind knapp, deswegen soll ein Großteil der Flächen der alten Münze ja in Mitte zukünftig an die Spreewerkstätten vermietet werden. Das ist ja ein Privatunternehmen, die betreiben da schon einen Club und diese Pläne führen, das wissen wir, zu Unmut bei der freien Kulturszene und der Interessengemeinschaft Jazz auch. Die Unsicherheit ist da groß. Wie viele Räume werden die in der alten Münze zukünftig zur Verfügung haben? Inzwischen steht auch fest, das Land Berlin wird so knapp 50 Millionen in die Sanierung der Liegenschaft stecken müssen. Ist es da vor diesem Hintergrund gerechtfertigt, diese Immobilie allein den privaten Spreewerkstätten zu überlassen und die freie Szene weitgehend auszuschließen, Herr Giorgialo?
Also vielleicht sollten wir mal ein bisschen in die Genese einsteigen. Mhm. Die Spreewerkstätten waren diejenigen, die diesen Ort erschlossen haben und die Möglichkeit geschaffen haben, dass die freie Szene und dann auch die Kolleginnen und Kollegen von Eagle Jazz dann dazukommen konnten. Dadurch ist ja dieser spannende Ort entstanden. Ja, es gab danach dieses Beteiligungsverfahren Und dieses Beteiligungsverfahren war gut, um das auch als einen Ort der freien Szene auszugestalten. Aber wir haben im Rahmen der Haushaltsverhandlungen eben gemerkt, dass die Mittel begrenzt sind und dass die erforderlichen Mittel, um die alte Münze zu dem geplanten Ort zu ertüchtigen, eben nicht zur Verfügung stehen. Das war ein Beschluss des Parlaments. Und es war aber auch, oder jetzt finden Gespräche mit den Spreewerkstätten statt, damit genau das passiert, was jetzt bereits dort Realität ist, nämlich, dass sie auch garantieren, dass die freie Szene und Eagle Jazz dort, je nach Absprache untereinander, auch weiter koexistieren können. Also im Grunde genommen ein Status quo, wie er jetzt ist, auch beibehalten werden kann. Ich spreche nicht für die Spreewerkstätten, weil das müssen die untereinander verhandeln, aber das ist in Zeiten, in denen wir knappe Mittel haben, durchaus ein probates Mittel, darüber nachzudenken, ob man über Erbpachtsrecht Möglichkeiten schafft, dass privates Geld und private Investitionen dazu dienen können, um Liegenschaften für Kunst und Kultur zu erhalten. Und wir schauen uns schon sehr darauf, dass wenn diese Lösung so kommt und die Verträge entsprechend abgeschlossen werden, dass die freie Szene dort stattfindet. Das ist wichtig für Berlin, das ist wichtig für die freie Szene, das ist wichtig für den Ort. Aber wenn keine Mittel da sind, und das war ersichtlich in diesen Haushaltsverhandlungen, dann muss man kreativ werden.
Schauen wir mal auf den gestrigen Tag, den gestrigen Abend in Berlin. Gestern in der Berliner Volksbühne gab es eine Abschiedsfeier für den kürzlich verstorbenen Intendanten René Polisch. Sie waren selber auch da, Herr Cialo, bei der Gedenkfeier. Nun fragen sich natürlich viele, wer wird das Haus weiterhin jetzt leiten in der Nachfolge von René Polisch? Mit wem führen Sie Gespräche?
Wissen Sie, ich hatte immer gesagt, dass ich bis zur Beerdigung von René Polisch mich dazu nicht äußern werde. Und das habe ich nicht getan. Übrigens habe ich mich auch gegenüber der Volksbühne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort nicht geäußert. Gestern hatten wir die Trauerfeier, die mich wirklich sehr bewegt hat, zu sehen, wie Künstlerinnen und Künstler alles auf der Bühne gegeben haben, um ihrem geliebten René Polisch sozusagen noch ein letztes Mal Adieu zu sagen. Es gab lustige Momente dabei, es gab berührende Momente, nachdenkliche Momente. Und jetzt kommen wir dann wieder zu der Realität und Wirklichkeit zurück und ich werde die Gespräche aufnehmen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben aber keinen Move gemacht. Aber wir müssen erstmal einen Prozess implementieren und den bespreche ich zuerst mit den Kolleginnen und Kollegen von der Volksbühne, bevor wir dann an die Presse und Öffentlichkeit gehen.
Und bevor Sie bei der Gedenkfeier für René Polisch in der Volksbühne waren, waren Sie im Haus der Kulturen der Welt in Berlin dabei bei der Schaffung eines Lern- und Erinnerungsorts für die Verbrechen des Kolonialismus. Da ging es gestern in dieser Veranstaltung darum, wie wahrscheinlich ist es, dass es einen solchen Ort in Berlin geben wird?
Ja, gestern war wirklich ein historischer Ort, weil es tatsächlich gelungen ist, dass die Zivilgesellschaft in den letzten 2 Jahren hart gearbeitet hat, um ein Eckpunktepapier, um ein Konzept zu entwickeln. Ich habe erstmal nur das Eckpunktepapier ausgehändigt bekommen, wie ein Erinnerungsort in Berlin sein kann, wie man überhaupt die Gedenkorte ausgestalten kann. Das war großartig. Und dann zu sehen, dass wir in der Wilhelmstraße am Mittag waren, zusammen mit diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren, wo 1885 mit Lineal sozusagen die Aufteilung der Kolonien Deutschlands, unter anderem auch meine Heimat Tansanias, beschlossen wurde. Das war schon wirklich ein krasser Moment. Und dieser Ort ist schon ein Ort, den ich und mein Haus auch gerne sichern möchten. Das habe ich gestern Nachmittag auch im Haus der Kulturen der Welt angekündigt und gesagt. Ob das der Gedenkort wird, wird sicherlich im Laufe des Prozesses miteinander zu verhandeln sein. Aber der Ort wird definitiv gesichert werden, weil das auch ein Ort ist, der auch vieles verursacht hat, Leid, Schmerz, bis heute spürbar sind. Und daran muss auch erinnert werden.
Das heißt, es ist auch etwas, was Ihnen ganz persönlich sehr am Herzen liegt.
Absolut. Ich war letztes Jahr mit dem Bundespräsidenten Steinmeier in Tansania und er hat in Songea dort, wo die Opfer des Aufstandes von Majimaji waren, sich wirklich für die Kolonialverbrechen des Deutschen Reiches entschuldigt. Das war ein so krasser Augenblick. Ich habe es fast schon bedauert, dass es medial untergegangen ist, weil Kanzler Scholz noch parallel in Westafrika unterwegs war und sich die Nachrichten so ein bisschen dilutiert haben. Aber dass sich der Bundespräsident in Afrika entschuldigt hat, das ist schon ein Schritt gewesen, der viele Menschen und vor allen Dingen auch den Opfern vor Ort sehr viel bedeutet hat. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir diese Geschichte in Deutschland erzählen. Natürlich ist hier in Deutschland durch die NS-Verbrechen die Shoah immer im Vordergrund gewesen, durch die Singularität. Und das ist auch richtig. Wir haben die SED-Aufarbeitungsdiktatur. Die Erinnerung ist da viel näher dran. Aber der Kolonialismus hat bisher in den Köpfen der Menschen noch nicht richtig Platz gefunden. Und die Zivilgesellschaft hat wirklich hart über Jahre dafür gearbeitet, dass es diesen Platz bekommt. Und es geht jetzt wirklich darum, in diesen Räumen die Erinnerung hochzuhalten, damit wir eine gemeinsame Zukunft mit Afrika aufbauen können. Ein junger Kontinent, der sehr gerne auch wirtschaftlich auf Augenhöhe mit uns, mit Europa in Interaktion treten möchte. Und wir sollten auch zu unserem Vorteil diese Möglichkeiten schaffen.
Jetzt haben wir über Projekte gesprochen, die hier in Berlin noch anzuschieben sind, die kommen werden, die in der Kritik sind, über Probleme gesprochen. Herr Cialo, macht es Ihnen nach einem Jahr immer noch Spaß, Kultursenator zu sein?
Ich würde schon fast geschärft sagen wollen, das ist der schönste Job neben dem Papst, aber tatsächlich ist es wirklich ein großartiger Job, mit so vielen Kulturschaffenden, Kulturinstitutionen die Zukunft Berlin mitgestalten zu können. Es ist wirklich krass und ich bin auch sehr dankbar. Aber es ist ehrlicherweise auch so, dass ich ein kleiner Kalenderknecht geworden bin. Das war für mich als jemand, der vorher als Musikmanager gearbeitet hat, eine komplette Umstellung, die in so einem Terminzwang zu stecken. Und wenn Sie natürlich eine kleine Tochter haben, dann spüren Sie das manchmal in bestimmten Momenten auf eine ganz bittere Art und Weise. Werden aber dann wiederum beschenkt, wenn Sie erleben, wie Künstlerinnen und Künstler Möglichkeiten bekommen, ihre Kunst zu entfalten und dadurch unsere Gesellschaft sozusagen in Reibung zu versetzen. Und das ist dann wieder eine tolle Entschädigung. Wir haben ja dieses Wochenende wieder Gallery Weekend und dann wird das wieder großartig, in allen möglichen Galerien zu sein, zu sehen, was Künstlerinnen und Künstler alles produzieren. Es macht Spaß und ich bin sehr dankbar.
Seit einem Jahr im Amt der Berliner Kultursenator Joe Cialo. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Schönen Tag noch.